Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. An meiner Seite der Namensgeber dieses kleinen, aber feinen Podcasts, Professor Martin Mücke. Hallo, lieber Martin, oder sollte ich sagen, schönen guten Tag, lieber Martin.
Ja, guten Tag, lieber Daniel, mein schöner Gesprächspartner.
Makellose Haut, ein perfektes Lächeln mit schneeweißen Zähnen.
Schneeweiße Zähne, ja genau.
Den sportlichen Körper, den durchtrainierten nicht zu vergessen.
Genau.
All das beschreibt uns beide doch eigentlich vortrefflich.
Ja.
Also das gilt ja heutzutage als schön, ne? Wir nähern uns ja leider in unseren eigenen Schönheitsidealen immer mehr dem Hollywood-Schönheitsideal an. Und die KI tut dann auch noch ihr Übriges. Ja, und es gibt diverse Helferlein, ne? Also im Gesicht Botox, Hyaluron, Kollagen, für die Zähne das Bleaching, das Brow-Up, wo die Augenbrauen irgendwie Konturen verändert werden können. Das erstmal alles nochmal vergleichsweise harmlos. Mhm. Ne? Also sind die Lippen zu schmal, gibt man halt zum Aufspritzen nach dem Motto, alle meine Entchen. Genau. Sind die Lippen etwas weiter unten zu groß, geht man auch zum Chirurgen. Es gibt Haartransplantationen, es gibt die gerade schon angedeuteten Verschönerungen des Genitals. Es gibt das sogenannte Mummy Makeover, auch etwas fragwürdig. Dann gibt es sogar Beinverlängerungen, habe ich neulich nochmal gelesen. Das klingt zwar futuristisch, aber all diese Eingriffe sind doch längst omnipräsent, weil die Schönheit ja einfach schon seit Menschheitsgedenken eine elementare Rolle spielt. Aber was ist denn eigentlich schön, Martin? Wer bestimmt das? Und wer sollte das besser erklären können als du?
Ja, da fragst du den Richtigen.
Mein Schöner.
Also es ist ganz interessant. Im alten Rom sollen ja blonde Haare sehr begehrt gewesen sein. Ne?
Mhm.
Also mit Urin und ätzenden Flüssigkeiten wurden da
Zitronensaft und Sonnenlicht, ja, auch das.
Mhm. Wurden da schon die Haare gebleicht.
Mhm.
Und das sollte dann besonders edel aussehen und die Menschen so tapfer und willensstark erscheinen lassen, wie die wilden, blonden Germanen.
Na, siehst du mal, ne?
Also ganz krass.
Da wissen wir jetzt auch den Grund dafür, dass die Römer so gerne auf die Germanen eingeschlagen haben. Das war einfach Neid, schlicht und ergreifend offensichtlich.
Ja, und da kann man dann sagen, in der Psychologie heißt es, das Wissen darüber, was schön ist, lernt man so, wie man alle anderen Normen auch lernt.
Mhm.
Und dann weiter, jeder beobachtet die Menschen um sich herum, wird für bestimmte Verhaltensweisen kritisiert und gelobt und lernt nach und nach, was schön ist.
Sag mal, natürlich jetzt in einer Gesellschaft, die von Massenmedien maßgeblich auch gesteuert und gesteuert, muss man vorsichtig sein, beeinflusst wird, ob willentlich oder unwillentlich, und auch von Social Media natürlich, da spielt ja auch das Belohnungssystem eine ganz wichtige Rolle, ist natürlich auch der Schwerpunkt auf das Schönheitsempfinden nochmal ein ganz anderer geworden. Ne?
Mhm.
Man denke nur an die berühmt-berüchtigten Model-Shows, ne? Wobei ja nicht unbedingt die Person dort gewinnt, die von Anfang an als Schönste wahrgenommen wurde oder Schönster. Es gibt mittlerweile ja auch männliche Beteiligung in diesen TV-Shows, sondern die Person, die am härtesten an sich arbeitet.
Mhm.
Und auch ja, bestimmte Magazine, ob das jetzt Frauenmagazine sind oder irgendwelche Health- und Fitnessmagazine, setzen ja die Maßstäbe so, wie wir eigentlich auszusehen haben.
Ja, und da, wenn du dann bei den Männern guckst, das ist ja auch schon so, da gibt es Idealmaße, Muskeln an den richtigen Stellen, volles Haar, der allseits bekannte Knackarsch, ne? Den hast du ja, ne?
Ja, du doch auch.
Genau.
Das Sixpack, in deinem Fall ein Eightpack.
Ja.
Breite Schultern.
Oder den Waschbärbauch, ne?
Genau. Ja, um das Ganze mal zusammenzufassen, schön zu sein ist ganz schön anstrengend, ne? Es bereitet ganz schön Druck. Ja. Ist das alles neu?
Nee.
Du hast dich ja jetzt auch mal historisch in Vorbereitung auf diese Episode ein wenig damit beschäftigt. Ich habe mich zurückgelehnt und ein Brow-Up gemacht und ein kleines Zahnbleaching. Und du erzählst mir jetzt mal, was da passiert ist in den letzten...
Um deine Frage zu beantworten, nein. Also es gab ja schon zu allen Zeiten das Ideal vom perfekten Körper. Aber körperliche Ideale verändern sich halt auch. Wenn du zurückguckst vor ungefähr 400 Jahren, also zur Zeit des Barocks, galten zum Beispiel füllige Körper als attraktiv.
Mhm.
Und das sollte zeigen, die Menschen auf den Bildern können sich gutes Essen leisten und verfügen über einen gewissen Wohlstand. Ne? Und wenn man in die Geschichte eintaucht, fällt dann immer eine Sache auf. Es gilt immer das als Ideal, was man nicht so einfach haben kann. Also ein fülliger Körper ist dann erstrebenswert, wenn in einer Gesellschaft viele Menschen von Hunger betroffen sind. Ne?
Und das ist dann halt umgedreht bei uns so. Wir haben Konsum im Überfluss. Wir können an jeder Ecke irgendwie billige Kohlenhydrate uns in Form von Pizza und Schokocroissants und Co. reinziehen. Und da ist dann natürlich es wesentlich schwerer, schlank zu sein oder sportlich auszusehen. Ja. Und deswegen ist das dann umgedreht sozusagen in unseren Konsumgesellschaft das Ideal. Ne?
Ja.
Was gibt's denn noch im Mittelalter? Das Mittelalter, da gab's doch bestimmt abgefahrene Sachen, oder? Man denkt ja immer, die waren alle hässlich.
Ja, da zupften sich Frauen in Europa die Augenbrauen weg.
Komplett?
Ja.
Okay.
Dann zum Beispiel, wenn du nach Japan guckst, da färbte man sich zum Beispiel die Zähne schwarz.
Okay.
Hast du das schon mal gehört?
Nee. Ich habe mal gehört, was anderes habe ich gehört. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, dass in Japan die Geishas, ne, diese Kulturdamen, dass die sich um diesen blassen, porzellanähnlichen Teint hervorzurufen, mit Schwalbenkot das Gesicht eingerieben haben, weil das auch so eine bleichende Wirkung hat, so eine ätzende. Aber das mit den schwarzen Zähnen, das klingt schon etwas befremdlich, finde ich.
Na, und dann gibt es zum Beispiel so andere Sachen, Operationen, die den Po vergrößern.
Brazilian Butt.
Ja, und Trainingsprogramme, die versprechen, ihn zu verkleinern. Also, ne, also es gibt beide Seiten und verschiedene Schönheitsideale, um es kurz zusammenzufassen.
Und es ist ja vor allen Dingen auch ein riesiger Markt, muss man sagen, was mich zur zweiten Frage bringt, lieber Martin. Wenn ich hier durch Köln laufe, dann sehe ich ja überall an jeder Ecke Hinweisschilder, auf denen ich lese. Face Shop, Love Your Face, Liebe Dein Gesicht, Be Statics. Das klingt ja jetzt erstmal alles eher nach Marketing als nach wirklich fundierter Ausbildung und löst jetzt bei mir nicht direkt das Gefühl von Vertrauen aus. Welche Ausbildung muss man denn eigentlich haben, wenn man zum Beispiel Gesichtsbehandlung hat, also durchführt, unterspritzt, Botox einsetzt etc.?
Also man kann sagen, dass nach Angaben der Ärztekammer in Deutschland jeder staatlich zugelassene Arzt sogenannte Filler, also Hyaluron oder Eigenfett und Botox injizieren darf. Ne? Also egal welche Fachrichtung, ob Kinderarzt, Urologe oder Frauenarzt, jeder Mediziner hat die Erlaubnis dafür.
Okay.
Es gibt natürlich auch entsprechende Kurse, die du machen kannst, um dich darin fortzubilden. Musst du aber nicht unbedingt. Ja, und es gibt auch keine abgeschlossene oder spezialisierte Facharztausbildung. Wenn du weiter guckst, auch Heilpraktiker dürfen Faltenunterspritzungen vornehmen. Also das ist aber auf jeden Fall umstritten. Und immer wieder wird auch dagegen geklagt. Allerdings bisher ohne Erfolg.
Da muss ich jetzt aber mal ein bisschen, wenn das vielleicht auch kontrovers ist, was zu sagen. Also entweder man setzt voraus, dass es sowas wie eine Weiterbildung gibt und dass wirklich auch eine staatlich überprüfte Fähigkeit da erlangt wird. Oder aber es kann jeder machen, der in irgendeiner Form eine gewisse Vorbildung hat. Also da finde ich es jetzt schwierig, auch wenn Heilpraktiker, die werden ja sowieso sehr kritisch betrachtet, sicherlich teilweise auch zu Recht, aber genauso kritisch müssen die Maßstäbe sein, finde ich, die man dann an die Mediziner anlegt. Weil jemand, der in seinem ganzen Leben irgendwie noch nie sich mit dem menschlichen Gesicht und den Nerven, die da verlaufen und dem Fettgewebe und allen anderen relevanten Aspekten auseinandergesetzt hat und aber irgendwann mal Medizin studiert hat, den würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit einer Hyaluronspritze oder einer Botox-Spritze an das Gesicht von Menschen lassen, oder?
Da gebe ich dir recht. Also ich kann dir ja mal ein Beispiel erzählen.
Ich sehe es jeden Tag in der Fußgängerzone.
Nee, nein, vor vielen Jahren habe ich mal einen Botox- und Fillerkurs gemacht.
Okay, warum sagst du mir das jetzt erstmal?
Und das war wirklich skurril. Also du hattest da, waren alles Ärzte und Ärztinnen. Und dann hat man dann Botox selber aufziehen müssen und so spritzen. Du musst ja Botox wirklich immer sehr gut verteilen, dann auch die entsprechenden Partien, damit du den entsprechenden Effekt hast.
Das muss doch auch, wenn ich da ganz kurz mal nachfragen darf, das muss doch auch verschrieben werden. Ne? Das ist ja ein verschreibungspflichtiges Medikament, das ist ja ein hochpotentes Nervengift, wenn ich es richtig...
Ja, deswegen dürfen auch Kosmetiker das nicht spritzen. Das ist dann, gilt dann als strafbare Körperverletzung, wenn da irgendwas schief geht. Nee, aber nochmal zur Geschichte. Und da war es dann tatsächlich so, du musst halt die Dosen einzeln und gleichmäßig verteilen, sonst hast du ein Problem. Und da waren dann auch noch Teilnehmerinnen, die wollten dann halt kostenlos quasi sozusagen als Probanden zur Verfügung stellen.
Ja, das nehmen wir doch noch mit. Das sind die gleichen Leute, die dann so beim Buffet noch die Schnittchen einpacken.
Und dann war ein Kollege, der hat dann fleißig so die Spritze geleert und stellte dann bei den letzten drei Parts, die er dann einspritzen sollte, fest, dass die Spritze ja schon leer sei. Dann ist eine große Panik ausgebrochen bei der Probandin sozusagen, weil das Botox wirkte erst ein bisschen später, Stunden später, vielleicht am nächsten Tag dann. Und so wie er das verteilt hatte, wusste man jetzt nicht, wie viel in welcher Partie drin ist.
Okay, also das war aber auch jemand, der es zum ersten Mal gemacht hat
praktisch. Ja, das war bei dem Kurs. Ne?
Jesus Christus.
Und die hatte dann die totale Panik, weil sie wollte dann am nächsten Tag irgendwie nach Frankfurt oder also relativ weit von diesem Kurs wegfahren und fühlte sich total entstellt. Ja, weil es kann ja passieren, wenn du dann halt unterschiedlich also reingespritzt
hast. Hatte die Sorge vor allen Dingen, dass sie...
Aber du siehst, also man muss da schon eine gewisse Kenntnis haben, um das auch ausgewogen dann zu dosieren und dann halt auch den gewünschten Effekt zu erzielen.
Aber es können ja auch, wenn es auch relativ selten ist, es können ja auch schwerwiegendere Nebenwirkungen auftreten, habe ich im Vorfeld festgestellt. Also ich rede jetzt nicht von Rötungen, Schwellungen und blauen Flecken an den Händen.
Genau, das ist ja so das, was halt auftreten kann. Du hast es gesagt, Rötung, Schwellung, blaue Flecken. Aber jeder Eingriff kann halt auch mit Risiken verbunden sein.
Hochdosiert, also die hohe Dosierung, die du ja gerade auch in deiner Geschichte erwähnt hast, die kann ja wirklich auch gravierende Probleme, Schluckstörungen, ne?
Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, ne? Wenn nicht ganz genau über den Verlauf von Blutgefäßen Bescheid weiß oder Nervenbahn.
Der Faciales, nicht zu unterschätzen, die Faciales-Parese ist ja, also da kann man ja auch mal das halbe Gesicht einfach lahmlegen und sieht, dann sieht der Patient oder die Patientin aus, als hätte sie einen Schlaganfall gehabt.
Ganz genau.
Okay, und eigentlich ist das doch ein Plädoyer dafür, dass man das ändern sollte, ne? Die Zugangsregelungen.
Ja, beziehungsweise du solltest dann halt auch so einen Kurs abgeschlossen haben oder so, ne? Dass du wenigstens auch so die Basics oder ein bisschen mehr als die Basics dann drauf hast, um sowas dann überhaupt auch anzuwenden. Und das unreguliert dann zuzulassen, finde ich auch ein bisschen fragwürdig.
Deswegen auch nochmal ein Appell an euch alle da draußen. Also ich meine, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass man sich so ein bisschen selbst optimiert. Aber man sollte sich wirklich auch ganz genau überlegen, bei wem man so eine Behandlung durchführen lässt, von wem man so eine Behandlung durchführen lässt. Weil ohne jetzt den Leuten Angst machen zu wollen, in meiner Recherche bin ich, sage ich mal, bei den extremen Nebenwirkungen sogar bei Dingen gelandet, die durch Blutungsstörungen sogar Absterben von Hautgewebe, also Nekrosen oder sogar Erblindungen, die können die Folge sein, wenn man diese Spritzen nicht richtig setzt.
Ganz genau, ja.
Jetzt sind wir ja noch im Bereich der, ich mache das mal schnell in der Mittagspause, Schönheitsbehandlung, Schönheitschirurgie. Nähern wir uns doch mal in Frage 3 den etwas aufwendigeren und damit natürlich auch riskanteren Operationen, die in Vollnarkose durchgeführt werden müssen. Welche Körperregionen sind denn da besonders stark gefragt? Wir haben gerade schon mal über den Hintern, über den Po gesprochen. Aber ich würde ganz gerne mal von dir wissen, wer lässt sich denn eigentlich optimieren? Wie sehen die Statistiken aus?
Da gibt es eine ganz interessante Hochrechnung der International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Und die konnte in Deutschland für das Jahr 2021, also sind jetzt schon ein bisschen ältere Zahlen, rund 477.000 Schönheitsoperationen zählen. Und dazu noch 606.000 sonstige ästhetische Eingriffe. Und wenn man jetzt nochmal 10 Jahre zurückguckt, also vor 2021, da waren es noch 185.000
OPs.
OPs und 171.000 sonstige Eingriffe, genau.
Das ist ein ziemlicher Anstieg, ne?
Ja.
Aber man merkt es ja auch auf der Straße und auch im Bekannten- und Freundeskreis. Es ist ja auch enttabuisiert worden. Das Ganze hat ja auch ein gewisses Suchtpotenzial, ne? Wenn man einmal damit angefangen hat.
Dann machst du immer weiter. Und deswegen wundert mich das auch nicht. Also die Bundesrepublik gehört zu den Ländern mit den meisten ästhetisch-plastischen Eingriffen weltweit. Und das finde ich schon krass.
Hätte ich das nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht Asien. Also ein asiatisches Land hätte ich jetzt gedacht.
Und interessant, zum Beispiel im Jahr 2023 war die Lidstraffung die beliebteste Schönheitsoperation in Deutschland.
Okay.
Und rund 18,2% aller ästhetisch-plastischen Eingriffe waren quasi auf diese Lidstraffung zurückzuführen. Das finde ich schon krass.
Ah, wobei, ich denke manchmal so Tränensäcke, Puffy Eyes, könnte ich auch schon mal drüber nachdenken.
Naja, früher war das ja das Thema der Brustvergrößerung mit Implantaten, ne, und Faltenunterspritzung.
Das war Platz 2 und 3, ne? Ja, ist das so? Das ist aber im Ranking immer noch, glaube ich, so, oder?
Ich glaube schon, ja. Aber das ist ein Markt. Ja. Und wenn man sich so das Durchschnittsalter der Patienten anguckt, die darauf zurückgreifen, das liegt so bei rund 44 Jahren. Ne?
Ja, Martin, bald geht's los, ne?
Ja.
Ich bin schon drüber.
Aber es betrifft halt vor allen Dingen Frauen, ne? 88% sind Frauen. Mhm. Die häufiger auf dem OP-Tisch liegen als Männer.
Was machen denn Männer? Also wenn die was machen lassen.
Fett absaugen.
Gute Idee. Mhm.
Und dann kommt da auch wieder das Thema Lidstraffung, Brustverkleinerung.
Ja.
Mhm. Und Botox-Behandlung.
Du hast das gerade so merkwürdig betont mit der Brustverkleinerung, aber ich habe zum Beispiel mich neulich wirklich mal mit einem plastischen Chirurgen, also tatsächlich ein plastischer Chirurg, er weiß, wen ich meine, liebe Grüße, der halt auch rekonstruktive Chirurgie macht, also Menschen, die durch Unfälle oder Erkrankungen entstellt sind, wiederherstellt, also wiederherstellende Chirurgie. Der hat mir von dem Phänomen der Gynäkomastie erzählt. Mhm, also da ist das Drüsengewebe in der männlichen Brust verändert und das scheint auch gerade vor allen Dingen psychisch eine sehr große Belastung zu sein. Und da macht das ja auch tatsächlich Sinn, ne? Dass so ein Eingriff oder ein Brustgewebe überschüssiges entfernt wird.
Aber auch hier wieder das Thema, ne? Wenn wir hier über Operationen sprechen, also wer darf wirklich operieren?
Ja.
Ne, das Problem gibt auch nicht die Berufsbezeichnung Schönheitschirurg und kosmetischer Chirurg sind ja nicht geschützt. Ne? Mhm. Also jede Ärztin und jeder Arzt darf also die Schönheit oder für die Schönheit zum Skalpell greifen. Ne?
Ich finde das skandalös.
Ja.
Ich finde das wirklich skandalös.
Ja. Da muss man halt auch gucken, wenn man sowas macht. Besonders groß ist das Risiko bei günstigen Anbietern, die halt massenhaft auf den Markt drängen, muss man einfach auch sagen. Mhm. Und wer sein Äußeres mit chirurgischen Eingriffen verändern möchte, der sollte vor allen Dingen darauf achten, dass der Operierende einen entsprechenden Facharzttitel vorzuweisen hat. Also der Begriff Facharzt, Fachärztin für ästhetisch-plastische Chirurgie ist geschützt und der garantiert auch, dass die Ärztin oder der Arzt für die gewünschten Operationen auch qualifiziert ist. Also die müssen ja einen entsprechenden OP-Katalog abarbeiten.
Das ist ein guter Hinweis, ja.
Und das finde ich nochmal wichtig, hier einfach auch zu sagen.
Man sollte, glaube ich, auch keinesfalls unter gar keinen Umständen, wenn man über einen solchen Eingriff nachdenkt, Hilfe in den sozialen Medien finden, oder?
Nee, also auf jeden Fall nicht.
Diese werblich aggressiven Profile bei Instagram, TikTok, das spricht ja eigentlich eher gegen einen seriösen Arzt, oder?
Ja.
Und auch Vorher-Nachher-Bilder, die ja, glaube ich, sogar verboten sind in Deutschland.
Das weiß ich gar nicht.
Oder irgendwelche Rabattaktionen oder Fotos von Operationen oder so. Das ist schon ein bisschen seltsam. Reden wir mal über Komplikationen. Was kann passieren?
Also von bis, ne? Also von komplett entstellt. Sieht man ja häufiger mal auch. Du hast jetzt gerade gesagt, Vorher-Nachher-Bilder. Gibt es ja auch bekannte Persönlichkeiten, die sich solchen Operationen unterzogen haben und dann auch entsprechend da Probleme hatten. Besonders oft kommt es bei den Operationen, ja zum Beispiel...
Der Brazilian Butt Lift. Bleiben wir doch mal bei unserem Lieblingsthema.
Ja, nehmen wir den mal.
Das ist ja leider jetzt auch wirklich durch ein paar sehr tragische Fälle auch in den letzten Jahren durch die Presse gegangen. Ne?
Bei dem wird dann ja Eigenfett genutzt zur Vergrößerung des Pos. Mhm. Und das ist besonders risikoreich. Unter anderem, weil es dann zu einer sogenannten Fettembolie kommen kann. Okay. Also wenn bei der Injektion eine Vene getroffen wird und Fetttröpfchen in die Blutbahn gelangen. Und zum Beispiel bei der Lidstraffung kann es passieren, dass sich ein Auge nach dem Eingriff nicht mehr richtig schließen lässt. Das ist ja auch übel, ne?
Grauenhaft. Wir sind ja beide große Fans auch von Medizingeschichte, lieber Martin. Mir fällt nämlich gerade da noch was ein. Sagt dir der sogenannte Edwin Smith Papyrus etwas?
Nee.
Also es ist einer wirklich der ältesten erhaltenen Texte der Welt. Der heißt so, das ist ja ein relativ ungewöhnlicher Name, weil diesem Edwin Smith ein Papyrus geschenkt wurde in Luxor. Mhm. Ein altägyptischer medizinischer Text, wie sich dann herausstellte. Und der wird im Deutschen auch das Wundenbuch genannt. Und Aha. da werden verschiedene medizinische Heilverfahren geschildert und erläutert. Im Gegensatz zu anderen medizinischen Papyri handelt es sich da bei, und das ist besonders, um ein Anwendungsbuch. Und das ist, was in der damaligen Zeit nicht üblich war, nicht mit irgendwelchen magischen Praktiken durchsetzt, sondern da geht es wirklich um ganz handfeste, auch chirurgische Techniken. Und warum komme ich darauf? Die ägyptischen Ärzte beschreiben darin, und man muss sich vorstellen, das stammt aus der vorchristlichen Zeit, also aus dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend, beschreiben neben verschiedenen anderen Operationstechniken unter anderem auch, wie man eine gebrochene Nase so schient, dass sie wieder gerade zusammenwächst. Also da wird schon ein großes Augenmerk auf die Ästhetik auch gelegt.
Nur bei der Sphinx hat das nicht geklappt, ne?
Da hat es nicht geklappt, aber wir wissen ja beide, das war ja Obelix Schuld, ne?
Genau.
Aber interessant, also einfach, das fiel mir nochmal ein, um zu zeigen, wie alt eigentlich die plastische Chirurgie ist und auch das Bedürfnis der Menschen, seit Anbeginn der Zivilisation einfach schön zu sein. So, Martin. Jetzt kommt noch eine, wie ich finde, sehr interessante und auch skurrile Frage. Was ist bitteschön ein sogenanntes Mummy Makeover? Jetzt nicht falsch verstehen, es wird geschrieben Mommmy, nicht Mummmy, weil dann wäre es das Mumien Makeover. Und das würde dann sozusagen in der Tradition der altägyptischen Schönheitschirurgie bleiben. Ich rede vom Mama, also Mummy Makeover.
Ja.
What is it?
Also in den USA ist es schon seit längerem jetzt üblich. Mummy Makeover heißt der Trend, mit Hilfe chirurgischer Eingriffe den Körper dann wieder so zu richten,
ja,
aufzuarbeiten sozusagen, wo sich die Natur zu viel herausgenommen hat, ne?
Das ist ganz schön frauenfeindlich.
Also was passiert da? Also die zum Beispiel Dehnungsstreifen werden beseitigt, die Brüste werden angehoben, Brustwarzen werden versetzt, der Bauchnabel dann wieder so platziert, dass er nicht mehr so weit heraussteht.
Ach, come on, das ist ja krass.
Schamlippen werden verkleinert.
Also ja, wer das machen möchte und sich danach besser fühlt, total fein.
Das sind halt keine leichten Eingriffe, also nicht so
ein
Zahnarztbesuch, sondern das ist schon was dann auch eine Erholungspause braucht. Ich hatte da jetzt mal im Internet nochmal geguckt und da auch mal auf einer Seite von einer Praxis in Los Angeles geguckt und Beverly Hills, also die das scheinbar standardmäßig auch anbieten. Und die schreiben auf der Website, dass die Frauen mindestens 1 bis 2 Wochen Erholungszeit nach dem Eingriff brauchen.
Die Aspekte, wo es wirklich darum geht, dass man mit einer gewissen Verzweiflung versucht, einen Zustand wiederherzustellen vor der Schwangerschaft, vor der Geburt, weil man irgendwie sonst Angst hat. Und ich glaube, das ist ein Thema, dass der Mann dann sonst irgendwie das Interesse verliert. Das finde ich schon sehr heavy, muss ich sagen. Ja. Das muss man sich gut überlegen, ob man da Skalpell an sich ranlässt. Und so eine Anästhesie ist ja auch nicht ohne Risiken, muss man dazu auch noch sagen. Ne?
Ja, das stimmt.
Martin, gut, dass wir so happy sind mit unserem Aussehen. Wir sind natürlich auch gesegnet von der Natur.
Besonders du, Daniel.
Nein, wir sind ja eigentlich, was das angeht, fast so wie Zwillinge.
Genau.
Ich danke dir und ich wünsche dir einen schönen Tag noch.
Dir auch.
Und ja, lass die Finger vom Botox.
Sowieso.
Bis dann, mein Lieber.
Bis dann, Daniel.
Tschüss.
Ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.